Der FC Schalke 04 gewinnt 2-0 souverän, aber glanzlos. Wer einen großen Anteil an diesem Sieg hatte, wie es auf Schalke bei der Mitgliederversammlung weitergeht, welche Themen kochen und was sie und wir alle zu erwarten haben, das alles in Schalke Inside.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schalke Inside. Ihr merkt an meiner Stimmung, endlich mal wieder ein Talk nach einem Sieg. Ist in dieser Saison noch nicht ganz so oft vorgekommen. Deswegen freue ich mich, auch wenn der Sieg am Ende des Tages vor allen Dingen ein Arbeitssieg war. Darüber reden wir heute unter anderem mit Schalke-Reporter Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Mit Schalke-Reporter Andi Ernst.
Glück auf.
Und mit meiner Wenigkeit Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 starten jetzt. Robin, Andi, ich habe gerade schon gesagt, endlich ein Sieg, endlich drei Punkte. Von denen hat es in dieser Saison noch nicht viele gegeben. Es war aber auch Alarmstufe Rot. Ne? Also wenn dieses Spiel verloren gegangen wäre oder nicht gewonnen wäre, dann hätte, glaube ich, die Hütte gebrannt. Trotzdem, also das ist der negative Blick so ein bisschen darauf. Am Ende der positive Blick ist, Schalke musste liefern und Schalke hat geliefert. Der erste Sieg unter Kees van Wanderen.
Ja, völlig richtig. Es war 17. gegen 18. hat es, glaube ich, auch noch nicht so oft gegeben auf Schalke, dass es so ein Flop-Spiel gibt. Und bei einer Niederlage wäre man auf den letzten Platz der zweiten Liga abgerutscht in der Woche vor der Mitgliederversammlung. Also da hätte der Baum gebrannt. Aber du sagst es, Schalke hat es dann doch souverän runtergespielt, auch wenn der Gegner Jan Regensburg quasi gar nicht mitgespielt hat. Also die hatten keine Torchance, haben Schalke nicht gehindert. Schalke hatte 80% Ballbesitz über die weite Strecken des Spiels. Also das war Einbahnstraßenfußball, auch wenn Schalke nicht überragt hat, aber die waren die bessere Mannschaft und verdient gewonnen.
Ja, also zugegeben, es war ein langweiliges Spiel, das Schalke gewonnen hat. Und Regensburg da steht, wo sie stehen, hat man auch gesehen, Andi.
Ja, also man kann auch vielleicht gleich sagen, bei der Vorbesprechung haben wir gesagt, diesmal muss das Spiel, glaube ich, eher nur so einen kleinen Teil unserer 1904 Minuten einnehmen. Dafür war es im Prinzip zu eindeutig und ich fand es schon bezeichnend. Man hat so bei dem Jubel nach dem Spiel gesehen, so da gewinnt Schalke so ein Kellerduell, das vorher so von uns auch nachzulesen auf waz.de/s04, wie bedeutsam dieses Spiel wirklich war. Und dann hast du dieses Spiel gewonnen und das drei Viertel des Stadions waren leer und wollten halt die Mannschaft, weil es einfach so ein Arbeitssieg war, was ich okay fand, dass die Spieler und auch Trainer van Wonderen das sehr realistisch eingeschätzt haben. Kenan Karaman kam jetzt auch nicht mit Hurra irgendwie in die Mixzone, sondern sagte, ne, wichtiges Spiel, haben wir die Pflichtaufgabe souverän gemeistert. Paul Seguin sprach von der Pflichtaufgabe. Kees van Wonderen sagte, wir sind am Anfang einer Entwicklung, noch lange nicht am Endpunkt und das gibt uns jetzt vielleicht ein bisschen Rückenwind. Also da ist auch keiner zu euphorisch gewesen und dazu gab es halt auch wirklich keinen Anlass. Dafür war der Gegner nun mal wirklich mit Abstand der Schwächste der zweiten Fußball-Bundesliga.
Ja, genau. Also Spaß beiseite. Es war ein Pflichtsieg, nicht mehr. Und trotzdem hat das eine oder andere spielerisch endlich mal ein bisschen funktioniert. Zugegeben, ja, der Gegner war auch sehr schwach. Zwei, drei Spieler sind dann dennoch gestern haben ein bisschen hervorgestochen, die wir wochenlang ehrlicherweise gerne gegrillt hätten und teilweise gegrillt haben, weil sie sich eher versteckt haben, Robin.
Genau, also Paul Seguin hatte ich, glaube ich, vor 2-3 Wochen mal sehr stark kritisiert hier. Gestern gehört er zweifelsfrei zu den besten Spielern. Der hatte ein bisschen eine besondere Rolle, eine neue Rolle. Im Ballbesitz hat er im Dreieraufbau als zentraler Mann hinten in der letzten Reihe gespielt. Also quasi zwischen den beiden Innenverteidigern als eine Art Libero. Und er hatte, ich glaube, 131 Ballaktionen. Konnte machen, was er will, hat er wirklich die Leute dirigiert, hat seine Pässe nach vorne geschlagen. Das hat er gut gemacht. Er hat keinen Druck von Regensburger bekommen, hat aber wirklich auch viele Bälle nach vorne gespielt, über 90% der Pässe an die Mitspieler gebracht. Das war gut.
Das heißt, Paul Seguin ist dein
Spieler des Spiels.
Ja, kann man sagen. Paul Seguin hat es verdient, hat ein gutes Spiel gemacht. Kees van Wonderen hat ihn auch gelobt. Er meinte, es war ein überragendes Spiel von Seguin. Er wollte ihn sogar, er hat ihn in der Nachspielzeit ausgewechselt, weil er ihm Standing Ovations gönnen wollte.
Ja, aber das hat nicht so ganz geklappt.
Die Fans wussten nicht Bescheid und Seguin auch nicht. Ja, aber er hat es gut gemacht, muss man sagen.
Ja, Paul Seguin sagte dann auch hinterher, bei allem Respekt vor Jan Regensburg, aber für so ein Spiel muss er sich dann doch nicht feiern lassen. Also das war auch schlecht gecoacht von Jan Regensburg, muss ich sagen. Ich sehe genau, dass Paul Seguin ein sehr spielstarker Mann ist, vor allen Dingen dann, wenn er den Ball 10 Sekunden am Fuß führen darf und den dann nicht anzulaufen, nicht mal in der zweiten Halbzeit. Also das war schon relativ schwach gecoacht. Da konnte sich Paul Seguin für bedanken und er hat wirklich gesagt, für das Spiel braucht er jetzt keinen extra Applaus. Also das war
ja, also zugeben, ich fand's auch so, also es war schon durchschaubar. Ich fand es ein bisschen albern, in der 93. Minute einen Tempelmann zu bringen. So, ich sage, na gut, lassen wir Kees van Wanderen mal seinen Harry Potter-Moment. Und
ja, also mein Spieler des Spiels, sagen wir mal, ist Tobias Mohr. Wir haben die Geschichte schon so oft erzählt, dass er eigentlich weg sollte und gestern schon wieder mit zwei Torvorlagen. Das erste geht über die linke Seite durch, spielt den Ball an den kurzen Pfosten.
Das war Fußball,
stark
das
gemacht,
das erste Tor von Schalke, ja. Das war mal Fußball.
War super gemacht von Karaman, muss man
ja
sagen.
Auch super von Karaman, da sieht man. Und dann sind wir wieder auch in der vergangenen Saison im Abschießkampf, hatten wir häufig vor Heimspielen diese Drucksituation. Und es war Kenan Karaman, der das 1:0 dank individueller Klasse erzielt hat. Gestern auch wieder, aber es war eine Vorlage von Tobias Mohr. Beim 2:0 war es eine so semi-freiwillige Vorlage, da er, glaube ich, den Ball selber aufs Tor schießen wollte und der Ball wäre am Tor vorbeigeflogen und da stand Musa Sylla, hat den das Ding abgestaubt. Hinterher wäre fast, glaube ich, sogar eine dritte Torvorlage noch dazugekommen. Also Tobias Mohr steht jetzt bei 7 Scorerpunkten und also wer mir das erzählt hätte in Mittersill im Trainingslager, also dass Tobi Mohr nach 12 Spieltagen bei 7 Scorerpunkten steht, also da hätte ich jetzt auch nicht so richtig mit gerechnet. Da ist nur zweite Liga mit gemeint.
Also Tobi Mohr ist dein Spieler des Spiels, höre ich daraus.
Ja.
Bei mir ist es diesmal einmal mehr Kenan Karaman. Die Bude, die er zum 1:0 macht, ist schon sehr geil. Dann bereitet er für Sylla auch eine Top-Tor-Chance vor. Und die ist für mich so bezeichnend gewesen. Er holt sich den Ball im Mittelfeld, im Zentralen, macht die Meter, dann der Stichpass auf Sylla. War geil, die Schwalbe zum vermeintlichen Elfer, der zurückgegeben wurde, zurecht, hätte er sich sparen können. Aber grundsätzlich, Kenan ist und bleibt die Lebensversicherung von Schalke. Strichdrückt oder das Spiel? Oder habt ihr noch Dinge, die ihr berichten wollt, von denen ihr erzählen wollt?
Also es war total unspektakulär. Ne? Wir haben nach dem Spiel wir haben uns auf alles Mögliche vorbereitet, ne? Das so als kleinen Blick durch Schlüsselloch. Man ist zu zweit im Stadion, man spürt diese Anspannung, die da ist, und man bereitet sich vor, was passiert, wenn Schalke gewinnt und vor allen Dingen auch, was passiert, wenn Schalke verliert. Dann geht's auf den letzten Tabellenplatz und dann ist die Stimmung wirklich nicht nur am Boden, sondern unten drunter. Aber so, dann haben wir uns nach dem Spiel zusammengesetzt, so nachdem die Spieler durch die Mixzone gegangen sind, haben wir gesagt, mein Gott, also das war jetzt einer der ruhigsten Nachmittage überhaupt. So, also die Stimmung im Stadion war jetzt auch, die war jetzt auch jetzt, also dafür, dass Schalke zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder ein Heimspiel gewonnen hat, war die Stimmung auch so normal.
Ja, also die Fans haben natürlich viel mitgemacht die letzten Wochen. Ja. Die wussten auch, dass jetzt Regensburg ist. Ne? Also ist ja auch nicht durch einen Sieg wieder alles gut, was eingerissen wurde durch schlechte Leistung der Vergangenheit. Du wirst es ja auch wissen aus der Fanperspektive.
Allerdings. Ja. Also es ist Thermik drin, definitiv. Und das spürtest du gestern auch, da bin ich ganz bei euch, auch im Stadion. Vor dem Spiel war irgendwie völlig klar, also das Spiel musst du gewinnen, wehe, du verlierst. Das war im Grunde so die Stimmung. Dann hast du halt gewonnen und damit war auch okay und mehr musste auch nicht sein. Aber es ist Thermik drin. Ich habe lange nicht mehr so eine Thermik eine Woche vor einer Mitgliederversammlung erlebt, wie bei diesem Spiel und wie in dieser Woche. Das merkt sich.
Ja, das hängt jetzt, vielleicht können wir jetzt, wenn wir den Übergang schaffen oder wollen wir noch über... Die Mitgliederversammlung wollten wir zum Schluss drüber sprechen. Ja, okay. Ich wollte aber nur sagen, das hat damit zu tun, dass die Mitgliederversammlung früher immer im Juni war und da war einfach 4 Wochen vorher kein Spiel. Richtig. So, da konnte also quasi eine Woche vor Mitgliederversammlung keine Thermik drin sein, wie du das formulierst. Aber dazu kommen wir später.
Ja, also Strichdrückte unter dieses Spiel.
Was wirklich so Blick durch Schlüsselloch mäßig, wenn wir dann Übergang schaffen wollen.
Okay, möchtest du, dass ich drücke? Ja. Du möchtest, dass ich drücke,
Blick durchs Schlüsselloch.
Also wer wirklich meiner Ansicht nach spürbar für Belebung gesorgt hat, so im Stadion, das merkt man einfach, weil er einfach so ein Typ ist, ist Juri Mölder. Normalerweise hat er erst heute an diesem Montag seinen ersten Tag, hat aber gestern quasi schon alles mitgenommen. Er ist ja schon auch ein Öffentlichkeitsprofi, was vielleicht viele nicht so wissen. Der ist ja seit Jahren ein TV-Experte in den Niederlanden und in Belgien. Der kann halt mit Kameras umgehen und auch schon als Spieler wusste jeder, dass das ist halt ein Typ. So, ne, mit seinen flotten Sprüchen, mit seiner Art und so. Und ich fand gestern, der hat schon spürbar für Belebung gesorgt. Ich glaube nicht, dass er irgendeinen Anteil da hat. Ich glaube, wenn Juri Mölder nicht da gewesen wäre, hätte Schalke das Spiel auch 2:0 gewonnen. Aber mit seiner Art hat er schon, also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
Man muss erst dazu sagen, Juri Mölder, neuer Interimsportdirektor seit Montag, beziehungsweise ab jetzt, letzten Montag wurde es bekannt gegeben. Er tritt ja dann die Nachfolge von Marc Wilmots an, der ein anderer Typ war. Er war knochiger, so mehr so ein Hüb-Stevens-Typ und nicht so greifbar, nicht so sympathisch einfach im Zwiegespräch. Und Mölder kann das ein bisschen mehr weglächeln, hat einen flotteren Spruch drauf. Und ich gebe an dir voll recht, dass er, obwohl er auch keine Erfahrung als Sportdirektor hat und ja fachlich nicht so viele Aufgaben haben will, sondern mehr so dieses Menschliche, diese Brücke bauen zwischen Mannschaft, Vorstand, Trainerteam. Aber der erste Eindruck ist da deutlich besser als bei Filmots.
Also sagen wir ehrlich, Butter bei Fische, Juri Mölder ist das Gesicht, das der Verein in den letzten Wochen nicht hatte, wenn es darum ging, die sportliche Misere zu erklären und zu beschreiben in der Öffentlichkeit. Da soll Juri jetzt ein paar Wochen lang für herhalten und in der Tat, mit seiner sympathischen Art kann er das vielleicht auch deutlich besser als möglicherweise Marc Wilmots, wobei Wilmots ja tatsächlich eher aus inhaltlichen Gründen geholt wurde. Ich glaube, Mölder soll jetzt hauptsächlich das Gesicht nach außen sein, deswegen ja auch nur interimistisch. Sehr erstaunlich ist aber trotzdem, dass die ein oder andere Entwicklung in dieser Woche, am Anfang des Jahres standen Tillmann, Hefer und Co. noch da und haben zu Recht um Geduld gebeten und gesagt, wir gehen jetzt einen langen Weg etc. pp. Wir müssen alles umbauen. Vieles haben sie umgebaut, darunter unter anderem die Position des Sportvorstandes abzubauen. Schalke 04 hatte in den letzten Monaten im Grunde keine sportliche Fachkompetenz mehr auf Chefebene. Dafür ja Sportdirektor und man hat alles auf Ben Manga gesetzt. Seit 10 Tagen, 2 Wochen ungefähr macht man in vielen Bereichen die komplette Rolle rückwärts. Ne?
Ja, ich übergebe gleich an Robin, weil der nämlich einen Kommentar dazu geschrieben hat, den wir auch verlinken auf watz.de/s04. Allein die Fakten, du hast gerade schon mal den Anfang gesagt und es kam jetzt innerhalb der vergangenen Woche 2 interessante Aussagen kurz hintereinander. Und zwar Axel Hefer, der Aufsichtsratschef, hat, als Juri Mölder vorgestellt wurde, klar gesagt, ja, wir suchen noch einen Kandidaten. Juri Mölder bleibt es nicht immer. Wir suchen einen dauerhaften Kandidaten und wir müssen mal sehen, welche Rolle er bekommt. Es ist auch durchaus möglich, dass wir einen Sportvorstand einstellen. Und dann kam es im Zuge dieser Mitgliederversammlung zu einem Fragebogen, den Hefers Stellvertreter Sven Kirstein ausgefüllt hat und der ganz klar gesagt hat, er ist kein Fan davon, dass kein Sportvorstand mehr da ist und also wenn 2 Vertreter des Aufsichtsrats so kurz hintereinander von einer Wiedereinführung des Sportvorstands sprechen, dann kann man schon glauben, dass Schalke da einen sucht und wir hatten auch Hinweise, dass Schalke wirklich für diese Position explizit sucht und jetzt übergebe ich an Robin, der einen Kommentar dazu geschrieben hat.
Ja, es ist ja beachtlich. Also erstmal haben wir es ja, glaube ich, letzte Woche im Talk auch gesagt, dass vielleicht ein Sportvorstand fehlt, jemand, der da Struktur gibt und auch was zu sagen hat.
Weil Matthias und ehrlicherweise auch Ahnung hat von der deutschen Fußballszene.
Ja. Matthias Tillmann ist als Vorstandsvorsitzender ja aktiv, der auch den Sport aktuell noch in seinem
nebenbei
Arbeitsbereich drin hat. Man muss aber sagen, also im Januar, wie du es auch angedeutet hast, war ja volles Vertrauen in Tillmann. Hefer hat ihm sämtliche Ressorts außer die Finanzen übergeben. Und jetzt sieht man aber, es funktioniert scheinbar nicht. Also, dass Schalke jetzt sagt, auch ein Vorstand ist wieder denkbar, ein Sportvorstand wieder denkbar, zeigt ja, dass dieser Tillmann-Weg nicht aufgeht, dass das Vertrauen in Tillmann abnimmt, meiner Meinung nach. Weil sonst würde man ja nicht öffentlich sagen, ja, da kommt vielleicht wieder ein Sportvorstand. Wenn die von Tillmann komplett überzeugt werden von seinem Weg, würde man jetzt nicht die Umstrukturierung schon vorbereiten.
Genau, und im Zuge dessen hat es in dieser Woche ja auch kursiert jedenfalls der ein oder andere Name, auch der ein oder andere, der am Bergerfeld gut bekannt ist. Ich rede von Oliver Runert.
Genau, also es war das Gerücht dort, dass er auch bei uns angekommen ist, aus mehreren verschiedenen Quellen, dass Oliver Runert der Mann sein soll, der Sportvorstand werden soll. Der ist aktuell Chefscout bei Union Berlin, ist aus seiner Rolle als Geschäftsführer Anfang der Saison zurückgegangen in seine ehemalige Rolle als Chefscout. Der Aufsichtsrat hat das uns gegenüber ohne ein konkretes Zitat dementiert. Oliver Runert hat aber noch Fürsprecher im Verein, unter anderem U19-Trainer Norbert Elgert, der gesagt hat,
aber auch ganz klare Widersacher im Verein.
Ne? Ja, hat er, aber er hat auch, Norbert Elgert ist Norbert Elgert, ne? Und er hat gesagt, Oliver Runert wäre die Ideallösung. Ja, und ich meine, Oliver Runert muss selber jetzt eine Richtungsentscheidung treffen. Er hat im Interview, kann man auch verlinken, den Kollegen der Westfalenpost klar gesagt, dass er ist ja Lokalpolitiker, das wissen nicht viele vielleicht, in Iserlohn, in seiner Heimatstadt, war jahrelang bei der Linkspartei und ist jetzt zum Bündnis Sarah Wagenknecht gewechselt und er spielt mit dem Gedanken, für den Bundestag zu kandidieren. Und da steht sicherlich jetzt bald eine Entscheidung an, naturgemäß bei den politischen Ereignissen in Berlin. Und dann wird man sehen, ob aus Oliver Runert und Schalke was wird.
Ich werf mal den Blick in meine Glaskugel und sage nein. Runert und Schalke, das wird, glaube ich, nichts mehr. Dafür sind die Grundvoraussetzungen, glaube ich, am Bergerfeld nicht mehr die besten.
Trotzdem würde ich sagen, vom Typ her würde er ja passen. Oh. Ne? Er hat sich einen super Namen gemacht in seiner Zeit bei Union, von der zweiten Liga bis in den Champions League geführt. Auch auf Schalke hat er ja ganz gute Arbeit geleistet in der knappen Schmiede. Also das ist ja jemand mit Profil, der den Verein kennt. Wenn Schalke so einen kriegen kann, wäre es meiner Meinung nach eigentlich gut, das jetzt mal zu versuchen und die Gespräche ernsthaft aufzunehmen. Ob es dann passt menschlich, muss man dann sehen. Aber ich finde, als Kandidat bringt er eigentlich alles mit, was Schalke braucht.
Ja, dem widerspreche ich nicht. Ja, ansonsten kursieren für diese Position tatsächlich noch keine ernsthaften Namen. Der eine oder andere hat sich...
Ja, keine nennenswert, keine Namen, die man hier in diesem Talk jetzt nennen kann, ohne dass es zu unseriös wäre. Also dementsprechend halten wir uns da dann auch zurück. Oliver Runert hatten wir schon sehr viele Quellen für. Aber ansonsten...
Genau. Also es ist ja letztendlich, es ist ja noch nicht die Entscheidung gefallen, ob ein Sportvorstand eingestellt wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist, ich glaube, relativ groß. Ne? Wie gesagt, Axel Hefer, Aufsichtsratsvorsitzender, so rum, hat es angedeutet, sein Stellvertreter Sven Kirstein in dem Fragebogen der Ultras, die alle Kandidaten für die Aufsichtsratswahl beantworten sollten, spricht sich für einen Vorstand aus. Kandidat Endert Ulupunat spricht sich für einen Sportvorstand aus. Ich glaube, Falk Hartmagen auch. Und bei Dörnermann bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was er...
Und damit hast du jetzt schon alle Aufsichtsräte. War das jetzt Absicht, dass du alle schon erwähnt hast? Das also wir gehen dann über zur Mitgliederversammlung, genau, die am Sonntag ist. Wir erwarten...
Samstag.
Entschuldigung. Samstag ab 11.04 Uhr. Das wird sehr kalt. Spannend. Es wird kalt. Ja. Genau. Wir dürfen auch zu Gast sein. Das muss man sagen. Und das wird schon eine spannende und lange Angelegenheit, weil sie schon so eine Art Abrechnung mit der Vereinspolitik des vergangenen Jahres werden könnte. Die letzte Versammlung liegt ja 1,5 Jahre zurück. Und in Anführungsstrichen die Leidtragenden könnten die Vertreter von Axel Hefer sein, die, wie du gerade angekündigt hast, beide zur Wahl stehen und die sicherlich nicht in ihren Reden ein Weiter-so propagieren können. Das geht ja einfach nicht, weil so viel, mein Gott, der FC Schalke 04 ist im Abstiegskampf der zweiten Liga zum zweiten Mal hintereinander. So, also da kann man als Aufsichtsrat sicherlich nicht sagen, weiter so. Und ich bin total gespannt, dass Schalke funktioniert so basisdemokratisch wie nichts anderes. Da zählt quasi, natürlich zählt das, was passiert ist, aber da zählt halt auch auf dem Platz. Und muss mal gucken, wie sich alle Kandidaten, wie sie reden, wie die Versammlung läuft. Das wird alles sehr spannend sein zu beobachten.
Ob es am Ende tatsächlich so kommt, weiß man nicht, aber das Interesse im Vorfeld scheint jetzt auch nicht so gering zu sein. Ich glaube, um die 6.000 Voranmeldungen sind es Stand Montagmorgen gewesen. Wobei das nicht viel heißen muss. Ne?
Sie hat von 6.000, ja, irgendwas über 6.000 gehört.
Weil es ja trotzdem eine Zahl ist, die meiner Meinung nach eigentlich zu gering ist. Ne?
Ja, das ist
über knapp 190.000 Mitglieder und im Endeffekt entscheidet diese kleine Gruppe darüber, wer die wichtigsten Ämter im Verein innehat.
Ja, richtig.
Das ist ja gefährlich, also weil Leute, die bewusst vielleicht ihre Kandidaten und ihre Spezies zur Wahl stehen haben, gehen natürlich alle hin. Und
was ja auch vollkommen legitim ist.
Mhm. Genau,
ja.
Ist so, aber... So funktioniert halt, es ist keine gute Demokratie in dem Fall.
Nee. Genau, ja,
Wahlbeteiligung in Deutschland.
Genau, da können wir dann.
5% liegen würde
oder 10%. Es gibt ja auch einen Antrag,
genau, da wollte ich auch.
Für Online-Abstimmungen und für eine online
Hybrid, genau. Das ist das, was der VfL Bochum, glaube ich, einführt, meine ich, dass hybride Versammlungen bald möglich sind. Und auf Schalke gibt es den Antrag. Es gibt halt Befürworter und Gegner dafür. Die Gegner sagen.
Beides gute Argumente.
Die Gegner sagen natürlich, es zählt halt, dass. Also, wer Mitglied ist, der soll auch bitteschön hier hinkommen. Wenn ihm das so wichtig ist und die Befürworter dieses Antrags sagen natürlich, Schalke hat 190.000 Mitglieder, sehr, sehr viele davon wohnen, was weiß ich wo, für die ist es halt nicht leicht, einfach mal kurz Samstagvormittag um 11.04 Uhr in der Arena zu sein, da musst du freitagsabends hin, musst dann übernachten, dann dauert das lange, dann hast du quasi ein ganzes Wochenende, damit sind Kosten verbunden, damit ist Logistik verbunden und diesen Fans zu ermöglichen, hybrid an der Versammlung teilzunehmen, das sind schon gute Argumente, das ist natürlich völlig klar.
Technisch nicht einfach und auch sicherheitsmäßig, genau. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass dann da durch Hacker etc., das ist dann nicht nachzuvollziehen. So eine Wahl, wenn man jetzt in Deutschland einen Bundestag wählen würde, wird es ja auch nicht so hybrid gehen, weil es einfach nicht
in Deutschland machen wir
alles sicher ist, weil man weiß halt nicht, wer da wirklich jetzt abstimmt und was auch immer. Also das ist deshalb, glaube ich, einfach.
Aber die Bundestagswahl darf, glaube ich, für nichts und für niemanden zum Maßstab werden, wenn wir laut Bundeswahlleiterin nicht mal genug Papier aufkriegen in 2 Monaten. Um
wichtige Wahlen für einen wichtigen. Also,
ja, also
da muss es transparent sein.
Ich bin kein IT-Fachmann. Ich weiß nicht, wie gut man sowas absichern kann. In der Tat, natürlich muss es gewährleistet sein, dass dann kein Wahlbetrug stattfinden kann, wenn man es hybrid abhält.
Aber ihr seht halt schon, unsere Zeit endet jetzt, es gibt schon sehr viele interessante Punkte. Also erstens wird zum Beispiel die Fördergenossenschaft nochmal ausführlicher vorgestellt.
Ja, und
da wird sehr interessant.
Endlich dann auch mal im ganzen Paket und
genau.
Nicht scheibchenweise.
Genau, da wird dann auch vorgestellt, wer diese Fördergenossenschaft organisiert. Sven Kirschstein, der Kandidat, propagiert das ja für sich, dass er sie entwickelt hat. Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden spannend. Dann gibt es den Antrag zu hybriden Versammlungen, der wird spannend. Da gibt es einen Antrag des Betriebsrats, der einen eigenen Platz im Aufsichtsrat haben möchte. Das wird auch spannend. Dann gibt es die Wahlen zum Wahlausschuss, der auch ein wichtiges Gremium hat. Das ist auch spannend. Dann gibt es die Aussprache zu den Berichten des Vorstands, zu den Berichten des Aufsichtsrats. Da können die Fans die Mitglieder, Entschuldigung, zum Podium gehen nach der Rede von Axel Hefer und können mal entgegnen, was sie dazu denken. Da werden jetzt auch nicht so viele positive Antworten kommen. Also da steckt schon ordentlich Brisanz drin.
Da ist Thermik drin, so habe ich es vorhin oder am Anfang gesagt und damit enden wir heute auch. Aber weil so viel Thermik drin ist, werden wir uns nach der Mitgliederversammlung hier nochmal in einem Sondertalk zu euch wenden, bevor es dann sportlich weitergeht in Hamburg.
Hamburg am 23. November, Samstag, 20.30 Uhr.
Mit den Kollegen Haag und Andreas ist dabei. Jawohl. Bis dahin. Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.